Wir reden heute von etwas, das keiner von uns persönlich erlebt hat. Ich kenne aus dem Wort und ich bin überzeugt aus dem Wort Gottes. Ich bin überzeugt auch aus die persönliche Erfahrung mit Jesus in der Beziehung zu ihm durch sein Wort, dass Jesus lebt. Aber ich habe persönlich noch nie erlebt, dass ein toter Mensch auferstanden ist. Mein Vater ist 2015 gestorben. Er ist immer noch tot. Meine Mutter ist 2022 gestorben. Sie liegt jetzt noch neben meinem Vater im Grab. Meine Großeltern sind tot. Viele Menschen, die ich kenne oder gekannt habe über die Jahre hindurch, sind gestorben. Sie sind immer noch tot. Und die Bibel, das Wort Gottes, behauptet aber, dass es eine Auferstehung gibt und geben wird. Aber keiner von uns kann sich das vorstellen. Keiner von uns hat das jemals erlebt. Wie können vernünftige, denkende Menschen an so etwas glauben? Das ist ja doch unmöglich. Die Antwort darauf, kurz gesagt, ist, bei Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott. Bei Gott sind alle Dinge möglich. Ich möchte als erstes aber ein ganz einfaches Beispiel verwenden. Nur weil wir uns etwas heute nicht vorstellen können, heißt schon gar nicht, dass es nicht möglich ist. Und das hat die Geschichte bewiesen in so vielen verschiedenen Facetten. Jetzt nicht unbedingt in den metaphysischen oder in den übernatürlichen geistlichen Bereich, sondern im Alltagsbereich. Nur weil du und ich uns das nicht vorstellen können, heißt nicht, dass es nicht möglich ist. Überlegen wir als erstes, was im Oktober 1846 das erste Mal so richtig passiert ist. Nicht unbedingt das allererste Mal, aber hier in diesem OP-Saal wurde jemand operiert. Und das mit einer Äthernarkose. Davor gab es überhaupt keine richtige Narkose für OPs. Es gab verschiedene Versuche, sogar bis zurück in den chinesischen Zeiten gab es Betäubungsmöglichkeiten. Aber Anästhesie ist etwas, das ziemlich jung ist. Damals, hier in Wien, das erste Mal in Österreich, am 27. Jänner, im Jahr 1847, so kurz danach, gar nicht so lange danach, wurde hier in Wien an die zweite chirurgischen Universitätsklinik in Wien von einem gewissen Dr. Franz Schuh. Kennt ihr Dr. Schuh? Was? Wir sollten alle Dr. Schuh kennen. Franz Schuh hat dann eigentlich eine Beinamputation durchgeführt mit der ersten Äthernarkose in Österreich. Das ist jetzt kein Bild davon. Ich glaube nicht, dass er ein Bild gemacht hat davon, aber das ist tatsächlich hier in Österreich, in Wien, passiert. Spannend ist, dass Dr. Schuh vorher das neue Mittel an zwei Hunden zuerst erprobt hat. Ein Selbstversuch auch dann eben an seinen Assistenten Ludwig von Markusowski und Ernst Krakowitzer. Bist du nicht froh und dankbar, dass du nicht die Assistenten waren von Dr. Schuh? Hey, ich brauche ein Testobjekt. Schau mal, was passiert, wenn ich Äthernarkose für dich bei dir anwende. Hey, du lebst noch, super, es hat funktioniert. Also es hat funktioniert. Danach eben haben sie das immer wieder mehr und mehr erprobt und gelernt und da gibt es Berichte, dass weniger und weniger Leute an der Narkose gestorben sind. Das war was Positives. Und sie haben das entwickelt und entwickelt. Beinamputationen, Entfernungen von Tumoren, diverse andere einfache Eingriffe wurden mit dieser Äthernarkose und dann auch andere Narkosearten gemacht. Aber heute ist es ganz anders. Die Frage ist, glaubt ihr, dass der Herr Dr. Schuh sich heute, damals hätte vorstellen können, was heute unter Narkose, mit eben Anästhesie gemacht wird? Hätte er damals gesagt, ja natürlich, das ist kein Problem. Damals war es sehr unsicher. Es war kurze Zeit und es war schwer zu wissen, wie lange bleibt man unter. Aber heute, wir haben letzte Woche von einem Freund erfahren, der schaute kerngesund aus, wurde dann untersucht und er musste dann sofort operiert werden mit einem Bypass-OP. Alles verstopft in seinem Herzen und erklärt wurde, was die damals gemacht haben. Die haben unseren Bekannten, unseren Freund auf den Tisch gelegt. Sie haben durch seinen Brustkorb hier durchgeschnitten, gesägt. Kann ich mir nicht vorstellen. Geöffnet. Sie haben dann seinen Blutkreis umgeleitet auf eine Pumpe, sein Herz entfernt, aus seinem Körper rausgenommen. So, stell dir vor, du bist ein Arzt, okay, jetzt habe ich sein Herz rausgenommen, habe sein Herz da. Das Herz dann hat Stillstand, natürlich. Sie haben dann im Herzen gearbeitet. Ich stelle mir so vor, mit Zahnbürste so ein bisschen gereinigt und alles freigemacht. Weißt du, okay, jetzt geht's wieder. Und dann stell dir vor, sie haben dieses Herz wieder hineingesteckt. Sie haben alles dann wieder zusammengenäht. Sie haben das Herz dann auch wieder reanimiert. Alles zugemacht. Und sein Herz pumpt wieder. Die ganze Zeit, unser Freund und Bekannter Arthur hat gar nichts davon mitbekommen. Warum? Weil die Narkose funktioniert hat. Glaubt, er war sehr froh, dass die Narkose funktioniert hat. Könnt ihr euch vorstellen, mitten im OP aufzuwachen. Hey, das ist mein Herz dort. Was ist da los? Der Punkt ist, ich glaube nicht, dass Dr. Shu im Jahr 1847 sich wirklich so etwas hätte vorstellen können. Weil tatsächlich, der Mann ist nicht gestorben, aber sein Herz hat aufgehört zu pumpen. Sein Herz wurde entfernt. Wurde dann reanimiert. Alles unvorstellbar, eigentlich für uns auch, die heute leben und wissen, dass sowas passiert. Wir denken, boah, wirklich? Ich kann mir nicht vorstellen, dass sowas passieren kann. Tatsache ist aber, Arthur lebt, der lebt in Heidelberg und es geht ihm gut. Und es ist tatsächlich so. Anästhesie ist etwas, das heute weit vorgeschritten ist. Wir wissen auch, dass wir mehr und mehr dazu lernen. Der Punkt ist nicht, schau, Menschen können das machen, Gott kann das auch. Nein, das ist nicht der Punkt. Der einzige Punkt, das ich machen möchte, ist folgendes. Nur weil du dir was nicht vorstellen kannst, heißt schon lange nicht, dass es nicht möglich ist. Die Frage, die wir uns stellen müssten vielmehr ist, welche Gründe gibt's daran zu glauben? Gott will, dass du und ich denken, aber will auch, dass du und ich vertrauen, dass wir glauben und dass wir sein Wort ernst nehmen. Skeptiker hat es immer gegeben, auch damals, und das ist unsere Stelle heute, Matthäus 22 und die Verse 23 bis 33. In dieser Stelle antwortet Jesus Skeptikern. Es waren Menschen der damaligen Zeit, es waren Israeliten, es waren Juden, es waren eben hohe Priester und dergleichen, Menschen, die damals hohe Verantwortungspositionen hatten in Israel und sie waren Skeptiker. Nicht nur Skeptiker, was Jesus selbst eben betrifft, sondern grundsätzlich Skeptiker. Sie haben abgelehnt, dass eine Auferstehung grundsätzlich möglich oder dass es eine möglich ist oder dass eine geben wird. Wenn wir diese Stelle heute anschauen, wollen wir die Frage stellen, wozu das Ganze? Warum offenbart uns Gott solche Stellen? Warum steht das in seinem Wort? Warum hat das ja überhaupt eine Bedeutung für uns? Manchmal nenne ich dieses Punkt unser Sündenfaktor. So, warum brauchen wir das? Warum, wie sind wir in unserem Denken oft daneben und denken nicht so, wie Gott möchte? So wie der Schöpfer das vorgesehen hat. Und die Antwort ist schlicht und einfach folgendes. Und das, wir können und dürfen das ruhig zugeben. Das ist überhaupt kein Problem. So sind wir auch gebaut. Wir sind im Ebenbild Gottes geschaffen. Das heißt, wir denken logisch. Wir denken auch kritisch. Wir sollen auch überlegen. Und wir tun uns schwer, an Dinge zu glauben, die wir uns nicht vorstellen können. Das ist einfach so. Und es ist nicht schlecht so. Es ist wirklich nicht schlecht so. Kommt irgendeiner und behauptet irgendein Blödsinn und du sagst ja, glaube ich schon, es passt schon. Das ist nicht klug. Also das liest mal Sprüche durch und da steht immer wieder, dass ein Tor oder ein Narr glaubt einfach alles. Und Gott gibt uns genug Beweise, er gibt uns mehr als genug Information, damit wir denkend und überlegend die Geschichte dieser Welt betrachten können, die heutige Geschichte anschauen können und zu dem Schluss kommen können und dürfen, ohne zu zweifeln, durch das, was im Wort Gottes steht, dass Jesus Christus lebt. Und er ist anders als alle anderen Menschen, die es jemals gegeben hat. Und die Auferstehung ist der Beweis dafür. Unser Fazit heute: Auch du wirst eines Tages auferstehen. Das ist etwas, das manchmal verloren geht. Wir denken sehr oft an die Auferstehung Jesu und tun uns damit schwer. Aber eigentlich die Auswirkung davon ist, die Auferstehung ist eine Realität für alle Menschen. Jesus war eigentlich der Erste, der auferstanden ist. Alle anderen Menschen werden auch eines Tages auferstehen. Das ist auch teilweise ein Grund, warum manche dann zweifeln dran. Aber die Bibel spricht deutlich. Erstens, es gibt die Auferstehung zum Leben. Alle, die mit Christus verbunden sind, werden mit Christus zum Leben auferstehen, zum ewigen Leben. Es gibt aber auch tatsächlich eine Auferstehung zum Gericht. Davon wird nicht viel gesprochen. Aber alle, die nicht in Christus sind, werden auch leiblich auferstehen. Und Offenbarung sagt uns, vor einem großen weißen Thron Gottes eben Rechenschaft ablegen. Und da werden große Bücher geöffnet. Und man wird gerichtet nach den eigenen Taten. Das ist nicht, okay, die ganz gut sind, werden jetzt errettet, sondern es dreht sich darum, in welchem Ausmaß man eigentlich vor Gott schuldig ist und verloren geht. Diese zwei Themen könnten wir auch heute ausführlicher betrachten, aber wir wollen heute schlicht und einfach die Tatsache der Auferstehung betrachten. Wenn du nicht weißt, was die Bibel zum Auferstehung zum Leben und Auferstehung zum Gericht lehrt, möchte ich euch dann einfach dazu ansprechen und sagen, schlag deine Bibel auf. Lies nach. Es ist kein Geheimnis. Steht alles drin. Heute wollen wir uns mit Matthäus 22 betrachten. Und als erstes wollen wir eben sehen, dass auch damals, wo es diese Kritiker gibt, Jesus hat klar deutlich bewiesen, dass die Auferstehung eine Tatsache ist. Lass uns lesen, was damals eben passiert ist. Wir sind in Matthäus 22 und wir fangen an mit Vers 23. An jenem Tag traten Sadduzäer zu ihm, die sagen, es gebe keine Auferstehung. Und sie fragten ihn und sprachen: Meister, Mose hat gesagt, wenn jemand ohne Kinder stirbt, so soll sein Bruder dessen Frau zur Ehe nehmen und seinem Bruder Nachkommen erwecken. Okay, sie erwähnen etwas aus dem Gesetz Mose, ein Gesetz, das Gott eingeführt hat damals für diese Nation Israel. Und das Ziel davon war, dass eben eine Geschlechtslinie, ein Familienstamm nicht ausstirbt. So wenn ein älterer Bruder stirbt und keine Kinder hat, dann soll die jüngere Bruder, diese Frau, dann heiraten als nächstes und Kinder bekommen, damit eben diese Familie weiter besteht. Okay, das war Gottes Plan für Israel. Übrigens, deswegen war es so wichtig, weil durch Israel soll der Messias kommen. Israel soll eben bestehen. Israel soll nicht aussterben. Israel muss weiter existieren, weil durch Israel kommt der Messias. So, was ist jetzt die Frage? Vers 25. Nun waren bei uns 7 Brüder. Der erste heiratete und starb. Und weil er keine Nachkommen hatte, hinterließ er seine Frau seinem Bruder. Gleicherweise auch der andere und der dritte bis zum 7. Das ist eine richtige Katastrophe, was da passiert. Eigentlich würde ich als 7. Sohn wahrscheinlich denken, ich will die Frau nicht heiraten. Das ist gefährlich. Was wird passieren mit mir, oder? Also, aber das ist die Frage, oder? Alle sterben einfach. Ich weiß nicht, was diese Frau, wie sie kocht oder was sie macht, aber schlimme Situation. Das ist die Fangfrage, oder? Okay? So, dann, Vers 27. Zuletzt nach allen starb auch die Frau. Vielleicht auch von ihrem eigenen Kochen, wer weiß das, aber sie ist gestorben. Jetzt hier, wem von den 7 wird sie nun in der Auferstehung als Frau angehören? Denn alle haben sie zur Frau gehabt. Okay, so. Sie haben jetzt Jesus in eine Ecke gedrängt. Das Gesetz verlangt das. Und schau, man darf aber nicht eben eine Frau mit 7 Männern sein. Jesus, du glaubst, es gibt eine Auferstehung. Tja, das ist ja nicht mal logisch möglich, weil diese Frau kann nur einen Mann haben, aber sie hat jetzt 7 auf Erden. Damit ist es klar, dass es keine Auferstehung gibt. Okay, das ist eine ganz einfach normale Fangfrage. Wer waren die Sadduzäer? Die Sadduzäer, also ich habe das aus einem Studienbibel herausgeholt, die Sadduzäer leugneten alles Übernatürliche. Das waren Juden, hohe Priester, sie waren religiös tätig, aber sie glaubten an nichts Übernatürliches. Sie glaubten nicht an der Auferstehung vom Toten. Sie glauben auch gar nicht daran, dass es Engel gibt. Und im Gegensatz zu den Pharisäern verwarfen sie menschliche Traditionen und schmähten Gesetzlichkeit. Wie ihr wisst, die Pharisäer waren auf das Gesetz total fokussiert, waren verbissen in diesem Gesetzeswahn, das sie hatten. Also sie konnten nicht mal einen Stuhl am Sabbat zurückschieben, weil sie haben Angst gehabt, dass vielleicht werden die Stuhlfüße im Boden eine kleine Rille machen oder irgendwas. Und das wäre so wie Pflügen. Und Pflügen wäre dann Arbeiten. Und dann habe ich mich schuldig gemacht vor Gott, wenn ich meinen Sessel zurückschieben würde am Sabbat. Sagt, Wahnsinn, was für ein Leben. Aber das waren die Pharisäer. Sie waren total fokussiert auf Gesetzlichkeit. Die Sadduzäer, aber sie sagten, wir akzeptieren nur die ersten 5 Bücher Mose. Mehr brauchen, nehmen wir nicht als Wort Gottes an. So, sie haben auch eben riesige, also eben überhaupt die Mehrheit der Bücher im Alten Testament abgelehnt. Sie haben gesagt, das ist ja nicht das Wort Gottes. Und die mündliche Traditionen haben sie natürlich auch abgelehnt. Die, okay ist das abzulehnen. Das war eigentlich nur menschliche Erfindung. Sie waren vornehmlich, sie waren wohlhabend, sie waren die aristokratische Angehörige aus dem Stamm der Priester. Und zur Zeit Herodes herrschten sie über den Tempel. Hoher Priester war Sadduzäer und seine Helfer. So, sie waren viel weniger zahlreich als die Pharisäer, aber sie waren sehr mächtig. Sie hatten viel Macht und Sagen in Israel. Sie hatten aber wenig gemein mit den Pharisäern. Die Pharisäer waren Ritualisten, die Sadduzäer Rationalisten. Klingt manchmal ein bisschen ähnlich mit unserem heutigen Tag, oder? Menschen, die Rationalisten sind, die anderen, die Ritualisten sind. Die Pharisäer waren gesetzestreu, die Sadduzäer waren liberal. Die Pharisäer sonderten sich ab, die Sadduzäer waren kompromissbereite Realpolitiker. Die Sadduzäer waren diejenigen, die sagten, schau, wir müssen mit dieser Welt leben, wie es real und wirklich ist. So schließen wir halt Frieden mit Rom. Wenn ihr zurückdenkt, die hohen Priester haben gesagt, wir müssen mit Jesus was tun. Wir müssen irgendwas unternehmen, sonst wird Rom uns Jerusalem wegnehmen. Sonst wird Rom unsere Macht von uns wegnehmen. Wir müssen mit Rom verbunden bleiben. Das waren die Sadduzäer. Die waren nicht beliebt unter dem normalen Volk. Interessant aber, diese Realpolitiker und die abgesonderten Pharisäer, obwohl sie eigentlich Feinde waren. In allen anderen Situationen waren sie Feinde. Es gab einen Punkt, eine Sache, wo sie einig waren. Sie waren vereint darin, dass sie gegen Jesus waren. Jesus spielte weder nach den Regeln der Pharisäer noch nach den Regeln der Sadduzäern. Er hat die Wahrheit verkündigt. Er diente seinem Vater und nicht Menschen. Weder die Pharisäer haben das gerne gehabt, noch die Sadduzäer. Und es ist auch spannend, dass sehr, sehr oft die Wahrheit zwischen große Gruppierungen dieser Welt tatsächlich zu finden ist. Du kannst in der ritualistische, tote Landeskirche hineingehen und du wirst dort eine äußerliche, oberflächliche Frömmigkeit erleben, das mit wahren Glauben und mit dem Wort Gottes alleine nichts zu tun hat, so wie bei den Pharisäern. Jesus sagt, ihr habt durch eure viele Traditionen das Wort Gottes zunichte gemacht. Man kann nicht mal die Wahrheit finden wegen eurer vielen Traditionen. Das kannst du in vielen Landeskirchen heute finden. Aber dann auf der anderen Seite gibt es dann die liberale Theologen, die dann alles nur rational und materialistisch betrachten und behaupten, Christen zu sein, aber leugnen, dass überhaupt Jesus auferstanden ist. Sie sagen, das ist ja nicht möglich. Also muss man denken. Und die Antwort ist, ja, mit Menschen ist nicht möglich, aber wenn Jesus nicht auferstanden ist. Das ist eine Kernlehre im Neuen Testament. Paulus selbst sagt, wenn er nicht auferstanden ist, sind wir die elendsten von allen Menschen. Und die Bibel selbst gibt zu, dass alles hängt davon ab, dass Jesus heute lebt. So diese liberale Theologen, sie sagen, wir brauchen diese ganze Übernatürliche nicht. Es dreht sich schlicht und einfach darum, dass Jesus als Vorbild für uns vorgelebt hat, wie man den Nächsten einander, wie man einander lieben soll. Und man soll ihn als guter Lehrer betrachten und sonst nicht viel mehr. Und die Antwort darauf ist, wow, wenn das die einzige Hoffnung ist, die wir in Jesus haben, ist, bringt das gar nichts. Und noch wichtiger, das widerspricht alles, was im Neuen Testament steht. Die Augenzeugen haben was ganz anderes berichtet. So, diese Sadduzäer waren eigentlich Menschen, die sich selbst eben, ja, sie haben ihre eigenen Ideen gehabt und sie wollten ihre eigene Macht behalten. Und jetzt kommen sie zu Jesus und sie haben eine perfekte Frage für ihn. Okay, und sie haben gedacht, jetzt haben wir Jesus in der Ecke gedrungen und der kann jetzt nichts sagen. Was soll er jetzt dazu sagen? Das ist eine typische Fangfrage. Und es gibt andere Fangfragen, die man immer wieder hört. Zum Beispiel, ist es möglich, dass Gott ein Stein oder ein Fels oder irgendwas schaffen könnte, das zu schwer ist, damit er es nicht heben kann? Er hat es geschaffen, aber er kann es nicht heben, weil es zu schwer ist. Kann er das? Und du sagst, wenn ich sage, ja, er kann das, dann kann er etwas tun und ist auf einmal nicht mehr allmächtig. Wenn ich sage, nein, dann kann er nicht alles tun. Was soll ich jetzt sagen? Und die Antwort darauf ist, das ist keine Frage, das ist eigentlich ein Vorwurf. Oder wenn einer sagt, hast du jetzt endlich aufgehört, deine Frau zu verprügeln? Und du sagst, wenn ich jetzt ja sage, dann gebe ich zu, dass ich sie früher verprügelt habe. Stimmt aber nicht. Wenn ich Nein sage, dann habe ich damit gesagt, dass ich meine Frau immer noch verprügeln tue. Ich kann diese Frage nicht beantworten. Es ist eine Fangfrage. Und die Antwort auf solche Fragen ist einfach, das ist keine Frage, das ist eine Anschuldigung. In dieser Situation haben sie gedacht, wir haben Jesus in die Ecke gedrängt, diese Fangfrage kann er nicht beantworten. Er muss irgendwie lösen, wem gehört diese Frau von den 7 Männern. Interessant, wie Jesus eigentlich darauf antwortet. Jesus sagt in Vers 29, und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, ihr irrt, weil ihr weder die Schriften noch die Kraft Gottes kennt. Ich darf euch das ein bisschen mehr im Alltagsdeutsch im Jahr 2023, Entschuldigung, übersetzen. Jesus sprach zu ihnen, ihr habt keine Ahnung. Ihr habt keine Ahnung, weil ihr weder die Schriften noch die Kraft Gottes kennt. Die Sadduzäer dachten, wir sind so klug. Aber in ihrer Klugheit zeigten sie, dass sie überhaupt keine Ahnung vom Wort Gottes hatten. Und liebe Geschwister, leider erlebt man das immer wieder, sogar noch heute. Leute, die behaupten, ja, dass sie was wissen, aber wenn man mit denen redet, merkt man, sie haben absolut keine Ahnung vom Wort Gottes. Jesus lehrte, als er diese Frage bekommen hat. Er hat ausführlich erklärt, die Auferstehung ist eine Realität. Die Auferstehung ist eine eindeutige Realität. Was sagt er als Antwort? Vers 30. Denn in der Auferstehung heiraten sie nicht. Eure Frage ist keine treffende Frage. In der Auferstehung gibt's keine Ehe. Noch werden sie verheiratet, sondern sie sind wie die Engel Gottes im Himmel. Interessant, oder? Wenn wir daran zurückdenken, woran haben die Sadduzäer auch nicht geglaubt? An Engeln. Und Jesus sagt, ihr habt sowas von keine Ahnung. Ihr behauptet, es gibt keine Auferstehung. Ihr behauptet, es gibt keine Engeln. Aber es gibt eine Auferstehung. Es gibt Engeln. Ich sage euch, in der Auferstehung gibt es keine Ehe. Das ist, was es nicht gibt in der Auferstehung. Und sie sind so wie die Engel. Jetzt, wenn du die Frage stellst, okay, Stan, erklär mir alles, wie das funktioniert. Okay, ich kann nur sagen, ja, Herr Jesus sagt, es gibt keine Ehe in der Auferstehung. So viel Einblick in der Zukunft habe ich jetzt nicht. Es gibt einzelne Stichpunkte und Stichworte, die der Herr uns gibt, die uns dieser ewige Zustand darstellen. Und es ist eine wunderschöne Realität, aber ins Detail geht er nicht. Und die Antwort, die Frage ist, warum nicht? Weil unsere Aufgabe heute ganz andere ist. Unsere Aufgabe heute ist, dem Herrn an ihn zu glauben und ihm nachzufolgen. So als erstes sagt er, eure Frage stimmt ja gar nicht, es gibt keine Ehe. Und Menschen sind wie die Engel. Aber dann, weißt du, das ist so, ich bin kein Boxer, aber manchmal, wenn man boxt, dann macht man so, boom, und dann kommt man, boom, ja. Und dann, wenn man es gut getroffen hat, geht der andere, boom, ja. Und das war jetzt dieser zweite Schlag, das jetzt auch zurückkommt, weil sie wussten nicht, was sie dazu sagen sollte. Und dann Vers 31, was aber die Auferstehung der Toten betrifft, habt ihr nicht gelesen? Okay, das ist schon wieder, habt ihr das nicht gewusst? Habt ihr das gar nicht gesehen? Ihr glaubt an die ersten 5 Bücher Mose? Ihr seid so überzeugt, das ist das wahre und einzige Wort Gottes? Was es ist auch das Wort Gottes, aber nicht nur. Das ganze Alte Testament ist das Wort Gottes. Habt ihr das nicht gelesen? Muss ich euch das mitteilen, liebe Sadduzäer? Habt ihr das gar nicht gemerkt? Habt ihr das nicht gesehen? Seht ihr, was er tut? Er spricht sie an. Ihr glaubt, ihr seid so weise und so klug, aber ihr habt nicht mal kapiert, was in den 5 Büchern Mose steht. Ihr müsst nachdenken. Und was sagt er? Was euch von Gott gesagt ist, der spricht, ich bin ausschlaggebend. Nicht ich war. Ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und dann sagt Jesus, Gott ist aber nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebendigen. Habt ihr das gar nicht gesehen? Ich meine, ich kann mir vorstellen, die Sadduzäer standen da. Vers 34, da steht, als nun die Pharisäer hörten, also die Feinde der Sadduzäer, sie hörten, dass er den Sadduzäern den Mund gestopft hat. Okay, also das war wie boom und was sagen wir jetzt? Okay, danke. Heißt leider nicht, dass die ganze Sadduzäer dann gläubig geworden sind. Zeigt auch wieder, dass viele Menschen, die Fragen stellen, die Fangfragen vor allem verwenden, haben gar kein offenes Herz. Sie wollen nur den anderen bloßstellen. Das, was der Herr Jesus aber eigentlich tun möchte, ist unsere Fragen beantworten, damit wir unsere Herzen öffnen, damit wir dann erst bereit sind, aus dem Wort selbst zu erfahren und zu verstehen, was Gott uns sagen will. Vom Anfang an, im 1. Mose 1,1 bis am Ende im Buch Offenbarung. Dass wir aufhören, unser kritische, skeptische Herzen zu folgen und unser Herzen öffnen und sagen, was steht einfach da? Was steht da? Was sagt das Wort? Was will Gott, dass ich weiß? Und woran, was will der Herr, woran ich glaube? Die Sadduzäer konnten nichts sagen. Sie konnten keine Antwort geben. Ihr Mund wurde gestopft. Aber leider sind sie nicht gläubig geworden. Jesus hat es deutlich gemacht. Die Auferstehung existiert. Und es gibt das. Gott ist nicht der Gott der Toten. Das heißt, die, die verstorben sind, sie sind jetzt noch getrennt von ihrem Leib, aber es gibt denen. Paulus später erklärt, wenn man abwesend ist vom Leib, aber Jesus kennt, dann ist man durch den Tod anwesend beim Herrn. Jesus sagte zum Dieb am Kreuz, der gläubig wurde in diesem Schreckenstunde, wo er eben wusste, ich sterbe bald, und sagte, Herr, denk an mich, wenn du in deinem Reich kommst. Und Jesus sagt, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Aber sein Leib, irgendwo weggeworfen. Aber er lebt weiter. Jesus sagte, Abraham hat sich gefreut, meinen Tag zu sehen. Er lebt. Er existiert. Jesus sagt, Gott ist nicht der Gott der Toten, sondern der Lebendigen. Damit war die Frage beantwortet. Nur, was tun wir mit solchen Aussagen? Das reicht nicht, sagen wir. Du hast nichts erklärt, was die Auferstehung angeht. Weißt du, der Herr ist so gnädig und so barmherzig, dass er uns dann noch mehr Information und Wahrheit gibt, damit wir noch weitere Fragen beantworten können, weil eine der Skeptikerfragen, die auch heute vorkommt, ist, wie soll das funktionieren? Wir verstehen eigentlich, dass wenn ein Körper stirbt, dann setzt Verwesung ein und dann irgendwann mal wird das Ganze verwertet und die Moleküle, die in Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Opa damals drin waren, die stecken heute in Enkelkind irgendwas. Und wie soll jetzt das ganze Materie dann wieder verwertet werden? Und selbst hier, der Herr ist so gnädig und sagt, weißt du, ich sag euch, wie das ist. Auch Paulus, der von Jesus beauftragt wurde, der Grund, warum er gelehrt hat, ist, weil er den auferstandenen Jesus Christus begegnet ist. Und durch Paulus sagt uns der Herr, wie das dann tatsächlich ist, dass die Auferstehung eine Tatsache ist. Lies 1. Korinther Kapitel 15 zu Hause. Ich muss nicht alles erklären für euch. Lies es selbst. Überlegt euch, was steht da drin. Und in Vers 42 steht Folgendes. So ist es auch mit der Auferstehung der Toten. Es wird gesät in Verweslichkeit. Okay, das passiert. Es wird alles dann verwest. Und es ist nichts mehr. Und auferweckt in Unverweslichkeit. Es wird gesät in Unehre und wird auferweckt in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit und wird auferweckt in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib. Okay, das ist, was ich jetzt habe. Au. Weißt du, okay, das bin ich. Boom. Also ich habe Materie, eine Materie ist da. Also ich habe ein ganz normales, natürlicher Leib. Es wird gesät ein natürlicher Leib und es wird auferweckt ein geistlicher Leib. Interessant. Okay, erklär mir das mal. Okay, was haben wir gerade aus Lukas 24 gelesen? Das ist ein Leib, das Knochen und Fleisch hat, aber auf einmal da sein kann und auf einmal, wie auf den zwei, die auf dem Weg nach Emmaus waren, auf einmal, zack, weg war. Wie funktioniert das? Kann ich heute nicht tun. Vielleicht würden manche von euch das wünschen. Kann er vielleicht einfach verschwinden? Boom, das wäre toll. Ein Osterwunder. Kann man nicht. Wie konnte Jesus das tun? Er hatte ein geistlicher Leib. Er konnte durch geschlossene Türen hineingehen. Sagt, das ist unmöglich. Für mich ist das unmöglich, ja. Für dich auch unmöglich. Aber diese Art von Leib ist nicht unmöglich. Es ist ein geistlicher Leib. Aber das kann ich nicht verstehen. Okay, der Herr Dr. Schuh hat es auch nicht verstehen können damals, vor 150 Jahren, wie man tatsächlich jemanden so operieren könnte. Aber heute passiert das Ganze. Nur weil du es nicht verstehen kannst, das ist kein Grund, etwas abzulegen, abzulehnen, dass das Wort Gottes deutlich macht. Es ist ein geistlicher Leib. Jesus hat die Auferstehung erstens gründlich erklärt. Aber damit war es nicht fertig. Jesus hat die Auferstehung der Toten durch seine eigene Auferstehung unmissverständlich bewiesen. Wir haben heute in Lukas 24 das gelesen. Und das Spannende ist, dass in 1. Korinther 15 Paulus auch lehrt, Das, was damals mit Jesus passiert ist, das ist, was mit alle seine Kinder passieren wird. Er ist der Erstling. 1. Korinther 15, Vers 20 sagt, nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt. Er ist der Erstling der Entschlafenen geworden. Denn weil der Tod durch einen Menschen kam, so kommt auch die Auferstehung der Toten durch einen Menschen. Denn gleich wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Ein jeder aber in seiner Ordnung, als Erstling Christus, danach die, welche Christus angehören, bei seiner Wiederkunft. Die Auferstehung ist eine Sicherheit. So wie Jesus auferstanden ist, werden alle, die Christus angehören, bei seiner Wiederkunft auferstehen. Trotzdem gibt es Leute, die sagen, aber warum sollte ich das glauben? Das Wort gibt uns so viele Gründe. Schauen wir einfach drei Gründe. Was ist damals passiert, als Jesus gestorben ist? Die Auswirkungen des Todes Jesu waren gravierend. Die Juden haben tatsächlich, indem sie Jesus ans Kreuz genagelt haben, sie haben ihn vor Israel diskreditiert. Also sie haben ihn unglaubwürdig gemacht, weil im Alten Testament steht, verflucht ist jeder, der an einen Baum hängt. Spannend ist, sie haben nicht verstanden, dass tatsächlich Jesus diese alttestamentliche Aussage erfüllt hat durch seinen Tod. Er wurde für uns verflucht. Und ja, er wurde verflucht am Kreuz. Er trag deine Sünden und meine Sünden. Aber die Juden damals dachten, siehst du, jetzt haben wir bewiesen, er kann nicht der Messias sein. Weil statt Gottes Segen und zu regieren wie der König aller Könige, ist er am römischen Kreuz gestorben. Die Jünger selbst wussten nicht, wie sie damit umgehen sollen, obwohl Jesus davor deutlich gesprochen hat und erklärt hat, dass er sterben wird. Sie wussten jetzt nicht zu dieser Zeit, was sollen wir damit tun? Sie wurden verstreut, eingeschüchtert, demoralisiert. Petrus hat Jesus verleugnet, hatte nicht mal genug Kraft gehabt, vor einem Mädchen die Wahrheit zu sagen, ein kleines Mädel. Sagt, nein, ich kenne ihn gar nicht. Völlig versagt. Und sie haben sich zurückgezogen, eingesperrt, voller Angst. Warum auf einmal anders? Was war der Grund, warum die Jünger Jesu dann auf einmal zu Pfingsten zum Beispiel aufstehen und sagen, Jesus ist der Messias? Was ist der Grund? Naja, Jesus ist auferstanden. Wir haben es gelesen. Sie haben gezweifelt. Sie haben es nicht verstanden. Sie dachten, das ist ein Märchen. Aber dann steht Jesus da. Und er isst Brot oder Honig. Und er isst vor denen. Er sagt, rühr mich an. Schau meine Hände an. Schau meine Füße an. Was können sie jetzt tun? Sie können nur glauben. Thomas, wie ihr wisst, war bei einer der ersten Begegnungen nicht dabei und er sagte, wenn ich das nicht mit meinen Händen selbst spüre und erlebe, werde ich nicht glauben. Und dann erscheint Jesus und sagt, okay Thomas, komm, tu das. Und was sagt dann Thomas? Mein Herr und mein Gott. Warum habe ich gezweifelt? So, die Auswirkungen waren so gravierend, dass die einzige Erklärung ist, dass sie tatsächlich Augenzeugen waren der Auferstehung. Sie waren es und die verschiedenen Augenzeugen. Du hast nicht nur die Jünger Jesu, du hast auch die Frauen. Damals waren Frauen in der Geschichte oder in der Kultur nicht wirklich viel wert. Aber die Bibel sagt, auch die Frauen haben ihn gesehen. Und die Bibel und das Neue Testament erhebt eigentlich eine Frau auf der gleichen Ebene wie allen Männern. Das sind ewige Seelen vor Gott. Die Männer haben Jesus gesehen. Die Jünger haben Jesus gesehen. Die Frauen haben Jesus gesehen. Auf einmal in 1. Korinther 15 steht, dass 500 Menschen Jesus gesehen haben. Und das wurde zu einer Zeit geschrieben, wo du hingehen konntest und die Frage stellen konntest, wer hat Jesus gesehen? Steht da 500 Leute. Wer? Nirgendwo wird das widerlegt. Selbst Jakobus, der Bruder Jesu, der ungläubig war zur Zeit des Lebens vom Herrn, hat Jesus gesehen und ist gläubig geworden. Und natürlich Paulus, der nicht nur ungläubig war, sondern den Weg, der Glaube an Jesus, gewaltsam verfolgt hat. der hat Jesus gesehen. Und der hat deswegen sein volles und ganzes Leben verändert. Alles abgelegt. Alles abgegeben, was er hatte. Macht, Anerkennung, Reichtum, Respekt. Und er wurde für Jesus verfolgt bis zum Schluss. Aber er sagte, er lebt. Er ist der Messias. Und drittens, die Auswirkungen sind deutlich. Wenn du daran denkst, warum treffen wir uns nicht mehr an einem Samstag? Warum treffen wir uns an einem Sonntag? Weil vom Anfang an, die Jünger haben Jesu Auferstehung am Sonntag gefeiert. Das war ein Arbeitstag. Wir wollen am Tag der Auferstehung uns versammeln. Man sieht auch, dass Paulus sein volles Leben abgelehnt hat und sogar religiöse Praktiken wurden ersetzt, die jahrhundertlang von den Juden praktiziert wurden. Du merkst große, große Änderungen. Das kann man nicht einfach erklären mit, naja, der Petrus, der war so klug und der hat sich entschieden, ich werde jetzt eine neue Religion gründen. Passt schon. Der war nicht so klug. Der war eigentlich ein normaler Arbeiter und selbst die damalige Elite waren völlig überrascht. Dieser Petrus, naja, der war mit Jesus. Wie kann so einer so toll sprechen? Und die Antwort ist, weil das, was Jesus auch gelehrt hat, passiert ist. Zu Pfingsten ist der Geist Gottes gekommen. Der Geist Gottes ist inwohnend in jedem Gläubigen. Übrigens, das ist der Definition eines Christen. Es ist nicht einfach irgendeiner, der sagt, ich glaube irgendwas. Es ist jemand, der durch die neue Geburt den Heiligen Geist inwohnend hat. Und der Geist bezeugt mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Deswegen konnte Petrus so viel tun. Jesus hat nicht nur von der Auferstehung gelehrt. Jesus hat auch eben bewiesen, dass die Auferstehung eine Realität ist, indem er selbst aus dem Tod auferstanden ist. Und da er lebt, haben wir auch Hoffnung. Jesus, bevor er gestorben hat, hat wunderbar gelehrt, was das für uns bedeutet. Er ist ein treuer Herr. In Vers 25 von Johannes Kapitel 11 steht, Jesus spricht zu Martha, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Wenn du das hörst und in deinem Herzen entsteht dieses Ja. Ja, das ist die Wahrheit. Ich stehe dazu. Ohne irgendwelche Vorbehalte, ohne irgendwelchen Zweifel. Ich weiß, mein Erlöser lebt. Dann erfüllst du, was Jesus sagt. Du glaubst. Und wenn du in deinem Herzen hast, na, spannend, so interessant, kann ich mir nicht vorstellen, dann pass auf, pass auf, pass auf. Jesus hat damals schon gesagt, er kommt zurück. In Johannes 14 sagte er, ich werde euch zu mir nehmen, ich komme zurück. Geh jetzt weg, wo der Tag kommt, wenn ich zurückkomme. Er lebt, er wartet. Jesus gibt uns die Möglichkeit, unser falsches Denken zu korrigieren. Weißt du, es gibt genug Informationen, es gibt genug Beweise. Du musst nicht dein Gehirn ausschalten und sagen, ich glaube einfach. Schau, was für Beweise das Wort Gottes gibt. Es ist mehr als genug. Gott will, dass du denkst. Aber zum Schluss musst du auch vertrauen. Du musst glauben. Du musst Schlüsse ziehen aus den eindeutigen Auswirkungen des Wortes. Genauso wurde es auch in der Apostelgeschichte durch Paulus verkündigt. In Apostelgeschichte 17, Vers 30, damals in Athen, er spricht mit den Philosophen und will beweisen, dass Jesus der Herr ist. Und in Vers 30 sagt er, nun hat zwar Gott über die Zeiten der Unwissenheit hinweggesehen, jetzt aber gebietet er allen Menschen überall. Und da spricht er diese Philosophen an, die Stoiker und diese, ja wirklich, wir sind die Klugen. Und er sagt, ihr habt eine Aufgabe vor Gott. Gott spricht allen Menschen überall an und gebietet, was? Buße zu tun. Buße ist kein schlechtes Wort. Buße heißt Umkehr, Änderung, eben korrigieren. Also wenn ich jetzt nach Italien fahren möchte, aber ich merke, mein Auto fährt Richtung Deutschland, muss ich Buße tun. Sonst komme ich in Deutschland an und nicht in Italien. Oder? Ich muss das Auto umdrehen. Das ist Buße. Ich merke, das ist der falsche Weg. Und wenn ich das nicht mache, ja, wird es keinen Strand geben. Oder muss dann sehr weit fahren und dann ist der Strand sehr kalt. Weißt du, es bringt nichts. Ich muss umdrehen. Buße ist umdrehen. Ich merke, ich muss was ändern. Und dann Vers 31, warum? Warum soll ich das? Weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis in Gerechtigkeit richten wird. Gott sagt uns, kehr um, folge Jesus nach. Warum? Weil das Gericht kommt. Und wer wird dann das tun? Er wird richten durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat und den er für alle beglaubigte, indem er ihn aus den Toten auferweckt hat. Beglaubigte. Weißt du, bist du ein Ausländer und du willst irgendwelche Amtswege gehen und du hast irgendwelche Dokumente in einer Fremdsprache, das niemand kennt, Swahili oder irgendwas, dann musst du das zu einem beglaubigten Übersetzer geben. Und der übersetzt das und dann gibt er seinen Stempel drauf, zack, und sagt, die Übersetzung, die ich jetzt gegeben habe, stimmt mit dem Original. Das passt dazu. Und ich hafte dafür. Ich hafte dafür. Es ist beglaubigt. Gott hat das Evangelium beglaubigt. Sagte, ich hafte dafür. Ich verbinde. Ich binde mich an meinem Wort. Ich binde mich an Jesus. Wie? Ich habe bewiesen, dass er der Herr ist. Wie? Indem ich ihn auferweckt habe. Das ist beglaubigt. Paulus sagt, er ist der Richter, Gott hat es beglaubigt und bewiesen, tu Buße, glaub an Jesus, hör auf zu zweifeln. Was haben die dann gemacht? Wenn du weiterliest in der Stelle, ist wie immer, manche haben gespottet, der spinnt, was für ein Idiot, keine Auferstehung. Anderen haben geglaubt. Der Herr Jesus sagt, glaube. Glaube, das ist, was ich möchte. Folge nach. Auch du wirst eines Tages auferstehen. Auch du darfst wissen, das ist keine Wahrscheinlichkeit, das ist eine Sicherheit. Und Jesus wurde beglaubigt und er lebt heute, damit du auch leben kannst, damit ich auch leben kann. Und wenn du ihm vertraust, das ist nicht, ich nehme jetzt eine Religion an. Jetzt werde ich Freie Bibelgemeinde Donaustadt Religion annehmen. Also was ist das? Also das ist ja nichts. Gar nichts. Nein, niemand in dieser Ortsgemeinde hier behauptet, dass wir als Gruppierung, als Versammlung an sich alleine irgendetwas bewirken können. Wir sind auch schon gar nicht die einzige wahre Gemeinde oder Christentum, und so weiter. Das Einzige, was wir sind, sind Menschen, die an den einzigen Weg gemeinsam glauben. Wer ist er? Haben wir letzte Woche gesehen. Thomas wieder, der nichts verstanden hat, der gezweifelt hat. Wie soll das funktionieren? Wie sollen wir zu dir kommen? Was ist der Weg? Und Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und das Einzige, was Jesus sagt, ist, ich habe alles vollbracht. Das, was ich von euch verlange, ist, dass ihr im Glauben das Geschenk annimmt. Dass ihr im Glauben zugibt, dass ihr eben Buße tun solltet. Dass ihr sündig und schuldig vor Gott seid. Und dass ich für euch alles am Kreuz vollbracht habe. Und dass ihr meine Gnade im Glauben annimmt. Was ist unser Aufruf für uns? Allen, ob wir Jesus schon kennen oder noch nicht kennen und vom Geist durch sein Wort angesprochen werden. Was ist die Reaktion darauf?
Glaube.
Nimm's an. Hör auf, Skeptiker zu sein. Hör auf zu zweifeln. Hör auf, ja, aber zu sagen. Und fang an, dank dem Herrn zu sagen. Glaube, genieße. Wenn Jesus das vollbracht hat und alles erledigt ist, dann gibt's nichts mehr, das du tun musst, um errettet zu werden. Du musst jetzt nicht ein Großglockner bis zum Gipfel hochsteigen, damit du errettet wirst. Du musst nicht jeden Tag 20 Mal beten, damit du errettet wirst. Du genießt die Ruhe. Und das, was du tust, ist nicht, weil du Angst hast, verloren zu gehen. Das, was du tust, der Grund, warum du dienst, der Grund, warum du betest, der Grund, warum du Bibel liest, ist, weil du dankbar bist. Ist, weil du Jesus und die Errettung schon hast. Du folgst Jesus nach. Er ist integriert in deinem Leben und Herz. Liebe Geschwister, liebe Zuhörer, liebe Menschen bei der Live-Übertragung, Jesus lebt. Er hat alle Kritiken schon beantwortet. Die Frage ist, was tun wir damit? Wie lassen wir uns davon beeinflussen? Sind wir bereit, so wie Thomas, zu sagen, okay, Herr, ich hatte meine Zweifel, aber jetzt sehe ich dich direkt und du bist Herr und Gott? Oder sind wir wie die Hohepriester, die Sadduzäer, die dann eigentlich, nachdem Jesus auferstanden ist und die Wächter des Grabes zurückgekommen sind, die Wächter dann bestochen haben und gesagt haben, sagt, dass die Jünger ihn gestohlen haben. Nicht mal die Auferstehung, Jesus selbst und das Zeugnis der Wächter war genug, um diese Menschen, die ihren eigenen Weg gehen wollten, zu überzeugen. In welche Gruppe gehören wir? Möge der Herr uns alle große Freude am Herrn Jesus geben und an diesem Ostersonntag, dieser Auferstehungssonntag, wo wir besonders daran denken, weil es zu dieser Jahreszeit ungefähr dieses Passafest in Israel gegeben hat und der Herr Jesus zu dieser Zeit gekreuzigt und auferstanden ist. Lass diese Zeit der Anfang sein, deines Lebens, deines geistlichen Lebens mit dem Herrn. Und wenn du Fragen hast, rede mit jemandem, der Jesus schon kennt. Frag nach, fang an, gib einfach dein Herz Jesus Christus voll und ganz hin.